Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 58, Kuh im Stall.
In der zweiten Folge der Themenreihe Die Milchviehhaltung sprechen wir die Kuh an. Wir diskutieren, welche Kuh für den Milchviehstall vielleicht besonders gut geeignet ist und was sie braucht, um sich dort besonders wohl zu fühlen. Peter, hallo?
Und hallo.
Wie war deine Woche?
Ist es ja immer noch so heiß bei uns. Ich glaube, in ganz Deutschland ist es heiß. Ab und zu regnet es dann doch hier und da mal stellenweise, aber wir haben jetzt leider auch nichts abbekommen. Aber momentan ist allgemein, ja, eine recht, wie soll ich sagen,
heiße Phase?
Heiße Phase. Nee, auch von der Arbeit her ist momentan auf jeden Fall auch nicht so intensiv. Mhm. Wir haben unsere ganzen Getreidefelder umgearbeitet, also haben die Stoppelbearbeitung gemacht, so nennt man das, also das, was praktisch nach dem Dreschen am Boden noch da bleibt, ne, von der abgeschnittenen Getreidepflanze. Das wurde eingearbeitet, sollte man auch relativ zügig nach der Ernte machen, weil kann man sich ja vorstellen, diese Getreidepflanzen sind ja wie Röhren, die sind in der Mitte hohl und dann ist es wie, also ist da eine Kapillarwirkung, die das Wasser praktisch mehr oder weniger aus dem Boden rauszieht und dann nach oben hin verdunstet. Also
Strohhalm kommt ja vielleicht auch von daher irgendwo, ne?
Ja, genau. Und genau, und deswegen haben wir das auch gleich nach dem Zwischenzeit da gemacht, dass wir nicht noch mehr Wasser praktisch verlieren, ne? Mhm. Weil so arbeitet man das um und dann bleibt das.
Ist noch ein bisschen flüssig oder Feuchtigkeit kommt dann mit in den Boden.
Flüssigkeit, ja, genau. Genau, Feuchtigkeit, ja, genau. Das bleibt halt, dann zieht es eben nicht ganz so viel raus, ne?
Ja.
Ja, und das haben wir jetzt in letzter Zeit gemacht. Da sind wir jetzt auch so weit durch. Ja, aber momentan machen wir jetzt ein bisschen Maschinenwartung, weil wir ein bisschen Zeit haben, weil draußen, ich sag mal, in der Sonne können wir bei 36 Grad halt auch nicht so viel machen. Wir suchen uns halt auch Arbeiten, die man möglichst im Schatten machen kann, beziehungsweise machen halt vormittags dann immer früh relativ viel, also auch die Sachen, die wir vielleicht draußen machen müssen, die nicht unter Dach sind. Das machen wir am besten immer früh morgens. Genau, dass wir dann nachmittags irgendwie uns in die Werkstatt stellen können oder so, weil ja, es ist halt einfach zu warm.
Ja, ist auch verständlich, weil der Hitze da rumzumachen, da kriegst du irgendwann einen Schlag.
Ja, einen Schlag.
Ja.
Ja, aber heute geht's ja ums Thema Milchvieh,
also
um die Kuh.
Genau.
Ja.
Um die Kuh im Stall.
Genau.
Kann man jede Kuh im Stall halten?
Folge 12, Hashtag Enemenemu. Ja, genau, da hat man ja mal über den Zweck von den verschiedenen Kühen geredet, also welche Kuh eignet sich für welchen Zweck. Und da eben auch schon über das Thema Milchproduktion.
Ja, welche Kuh sich da besonders gut eignet, ne?
Genau, aber grundsätzlich kann man ja eigentlich fast jedes Tier eigentlich im Stall halten. Ich meine, gut, jedes Tier hat natürlich seine eigenen Bedingungen, Haltungsbedingungen. Manche brauchen mehr Platz, manche brauchen vielleicht eine besondere Einrichtung. Ja, aber grundsätzlich würde ich jetzt schon sagen, dass man jede Kuh im Stall halten kann.
Wie wachsen die Kühe auf?
Ja, das ist ja eigentlich so jetzt, finde ich, vom Kuhthema her eigentlich ja mit eins der wichtigsten Sachen. Wie läuft eigentlich das Ganze so ab? Also warum gibt eine Kuh Milch und ja, wie wächst sie eigentlich auf? Also können wir mal bei der Geburt anfangen. Mhm. Also so ein Kalb kommt auf die Welt.
Was war zuerst da, die Kuh oder das Kalb?
Das ist eine Frage, die ist echt berechtigt. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Also im Laufe der Evolution, denke ich, hat sich das einfach irgendwie, ja, es ist, ja, könnten wir jetzt diskutieren, aber, wie wächst eine Kuh auf? Also vom Kalb, es kommt auf die Welt, wird ja eigentlich auch von der Milchkuh im Endeffekt zur Welt gebracht, ja, also da, dahin geht's ja dann auch mit dem Kalb im Endeffekt, und es bleibt am Anfang immer bei uns zum Beispiel noch bei der Mutter, 1, 2, 3 Tage. Da geht es einfach darum, dass halt die Mutter vor allem Zeit zum Regenerieren hat und der tut eigentlich das Kalb auch ganz gut, weil da ist die Kuh einfach von wesentlich aufmerksamer und so weiter, weil sie will sich ja ums Kalb kümmern und so weiter. Mhm. Ja, genau, deswegen haben wir halt immer die Erfahrung gemacht, dass die Kuh da einfach vitaler ist, wenn das Kalb noch etwas dabei bleibt. Dann kommt das Kalb eben in seinen eigenen Stall, wo es dann eben auch gesondert gefüttert wird von uns Menschen, mit der Muttermilch dann noch getränkt, 14 Tage lang ungefähr. Also wir melken praktisch dann die Mutterkuh und das Kalb bekommt dann eben auch die Milch davon. Ja, und dann kommt das Kalb, wenn es dann ja, nach 14 Tagen oder manchmal auch schon ein bisschen früher kommt, in eine, wie soll ich sagen, Kälber-WG, also eine Wohngemeinschaft, eine Gruppenhaltung, wo dann so 10 bis 15 Kälber zusammenwohnen. Die können dann da rumspringen, also haben da halt auch freien Auslauf und so weiter und natürlich halt auch so ein großes Iglu, wo sie alle zusammen drin schlafen können mit Stroh. Und da ist es bei uns so, dass die einen Tränkeautomaten haben, so nennt man das. Und da können die Kälber sich einfach ihre Milchration frei verfügbar den Tag über abholen. Also die gehen da einfach rein, da ist vorne so ein Nuckel dran, dann wird das Kalb erkannt. Das Kalb hat so ein kleines Halsband dran, wo praktisch so eigentlich so ein RFID drauf ist. Also da hat jede Kuh, jedes Kalb eigentlich so seinen Code. Das geht da rein und dann bekommt sie die zugeteilte Tagesmenge und kann sie halt im Laufe des Tages abholen, bis sie eben die ganze Menge abgeholt hat.
Okay, genau. Was für eine Milch ist das? Ist das von ihrer Mutter die Milch oder ist das eine spezielle Milch?
Ab dem Alter, wo sie dann in der Gruppenhaltung sind, wo sie dann auch im Tränkeautomaten sind, da arbeiten wir mit Milchaustauscher. Im Endeffekt ja, ist es aber eigentlich nur praktisch Milchpulver, was wieder mit heißem Wasser angerührt wird. Also das ist im Endeffekt Milch, die irgendwann mal getrocknet wurde, zu Pulver verarbeitet wurde und wir mischen es jetzt praktisch wieder mit Wasser an. Ja. Und das macht dieser Tränkeautomat macht das selbst. Also der hat unten so einen Mixer, wo dann praktisch das Pulver reinfällt und dann warmes Wasser dazu fällt, weil das ist zum Beispiel auch ganz entscheidend, dass die Tränketemperatur von Kälbern immer auf Körpertemperatur ist.
Okay.
Also irgendwo bei 35, 36 Grad. Weil wenn die kalt gedrängt werden, können sie die Milch ganz schlecht umsetzen. Weil beim Joghurt machen ist es ja dasselbe. Da im Endeffekt wird die Milch ja dann auch fest, ja, also durch diese Bakterien. Und ja, ich sag mal, sowas Ähnliches passiert im Magen von einem Kalb auch. Das ja, setzt es einfach so um, weil was anderes bekommt sie am Anfang ja nicht, außer die Milch.
Okay, das heißt, kann man sagen, dass wenn die Kuh jetzt dran geht, wird sozusagen das warme Wasser dann erst zugeführt, dass die dann, oder steht, wird das irgendwie in einem Behälter gesammelt und den ganzen Tag über irgendwie bei Temperatur gehalten?
Also nee, bei uns ist das so auch gewesen, bei dem Tränkeautomaten, da wird der Mixer dann angeworfen, also der geht dann an, wenn das Kalb drin ist, wird erkannt, dann schmeißt ihr den Mixer an, wird dann eine kleine Menge, ich glaube, das waren immer so 400 Milliliter oder so ungefähr, wird dann angerührt und dann säuft das Kalb das einfach raus. Und wenn das Kalb dann noch da ist und noch mehr möchte, dann wird halt der nächste Becher angerührt. Und solange keiner da ist, ist der Becher auch leer. Also es wird immer frisch praktisch angerührt.
Roman hatte noch eine Frage gestellt, weil wir arbeiten ja so ein bisschen ab und die passt jetzt hier auch, glaube ich, ganz gut rein. Kalben die Kühe ganzjährig?
Also ja, eine Kuh kann eigentlich immer kalben. Das ist im Endeffekt, ja, kann man sich das... Ja, ein bisschen wie mit Menschen, habe ich ja schon öfters erwähnt. Die hat auch 9 Monate Tragezeit, eine Kuh. Genau, und die kann eigentlich immer kalben dann und kann auch immer besamt werden. Also
jederzeit sozusagen.
Nein, jederzeit nicht. Sie hat schon den Geschlechtszyklus, also wo sie aufnahmefähig ist und wo sie nicht aufnahmefähig ist. Der ist alle 21 Tage, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich kenne mich da gar nicht mehr so genau aus.
Ja.
Und da ist dann ein ganz kurzes Zeitfenster, ungefähr von 6 Stunden, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht auch ein bisschen länger, 9 Stunden, aber da in der Zeit muss praktisch die Kuh dann besamt werden, damit sie überhaupt praktisch Frucht, trächtig wird. Genau, das muss man halt erkennen, da verhält sich die Kuh halt dann auch in der Zeit, wo sie aufnahmefähig ist, auch ganz anders, also die ist halt wesentlich aufgedrehter und aufgeregter und so weiter, also gibt es halt ein paar Anzeichen, wo man erkennt, dass eine Kuh jetzt praktisch, sag ich mal, aufnahmefähig ist, genau, für eine Besamung. Ja, aber ansonsten kann sie ganz jährlich kalben. Ja, und bei uns war es auch so, dass die Kühe, da hat halt dann jede Woche eine gekalbt, je nachdem. Also das war halt immer so, dass nicht alle zusammen, das gibt's auch, Saisonabkalbung. Da ist es dann so, da werden alle Kühe gleichzeitig mehr oder weniger besamt und kalben dann auch alle Kühe fast gleichzeitig. Genau, also sowas gibt's auch, aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel kalbt dann halt immer wieder eine.
Was braucht eine Kuh im Stall, um sich wirklich wohlzufühlen? Gibt es da so grundsätzliche Dinge, die sie bräuchte, um sich wohlzufühlen? In der letzten Folge haben wir ja mal so angesprochen, was im Stall so vorhanden sein sollte. Und das wird wahrscheinlich auch so sein, dass es so ist, dass es ja natürlich der Kuh gut geht, ne?
Also genau, ganz haben wir letzte Woche schon mal besprochen, genau. Aber ich kann das mal kurz zusammenfassen. Ganz entscheidend ist für mich immer das Klima. Dann kein Stress, also alles, was irgendwie Stress verursacht, wie zum Beispiel Lärm, irgendwelche Gegebenheiten, die halt nicht optimal sind, zum Beispiel, dass irgendwo zum Beispiel der Boden rutschig ist oder sowas an der Stelle. Also alles, was irgendwie die Kuh Ich sag mal, für die Kuh Stress bedeutet, das sollten wir alles vermeiden. Das ist natürlich ganz klar. Die können sich frei bewegen. Und was zum Beispiel auch ich letzte Woche bei der Stallfolge leider vergessen hatte, ist zum Beispiel, wir haben auch bei uns im Stall so eine mit Motor angetriebene Kratzbürste. Da kann sich die Kuh hinstellen und kann sich da, da drehen sich so, so Walzen dann mit so Plastikborsten dran. Kann man sich wie so ein
Plastikbesen. Waschanlage?
Bitte?
Wie in so einer Waschanlage fürs Auto.
Ja, genau, nur ein bisschen kleiner. Mhm. So kann man sich das vorstellen, da kann die Kuh dann hin, kann das selbst anschalten, dann geht das los und dreht sich und da merkt man auch wieder, da fühlen sich die Kühe immer richtig wohl. Also die kratzen sich da am Kopf und am Bauch und überall.
Okay.
Das sind zum Beispiel auch so Sachen, die bringen schon viel Entspannung auch mit rein, genau. Aber ansonsten, ja, haben wir das, glaube ich, ziemlich in der letzten Folge schon angesprochen.
Was frisst eine Kuh?
Also bei uns bekommt sie halt Silage, da bekommt sie Gras und Mais. Dann bekommt sie Heu, ja, dann bekommt sie halt noch Getreide, Schrot als Energiefutter im Endeffekt. Also sowas frisst die Kuh in der Regel. Hm. Bei den Kälbern ist es ein bisschen anders. Ein Kalb bekommt ziemlich viel Heu, aber halt kürzer geschnitten, dass es halt nicht so lang ist, dass es leichter verdauen können und so weiter.
Du redest jetzt davon, wenn das Kalb älter ist, oder?
Ja,
weil das du jetzt eben gesagt so hast, dass er nur Milch bekommt erstmal.
Genau, in den ersten 14 Tagen, aber dann später, wenn sie so... Genau, ab 14 Tagen war es bei uns auch so, dass er dann eben so eine Kälber-TMR nennt man das. Also TMR ist die Abkürzung für totale Mischration.
Okay.
Nennt sich halt so. Und das war halt so eine Mischung, die wir selber gemacht haben. Und da sind halt verschiedene Sachen drin, wie Heu oder Maiskörner und so weiter. Und noch ein paar Samen. Und die brauchen halt die Kälber eben, um ihren Verdauungstrakt auszubilden. Also da kann man in den jungen Stadien ganz viel vorbereiten, ob später eine gute Kuh oder eine schlechte Kuh ist, wenn man denen ein kalbesüchtige Futter gibt. Weil da gibt es die Pansenzotten, so nennt sich das. Und das sind so Falten, würde ich jetzt mal sagen, im Pansen. Also Pansen ist ja einer der Mägen von der Kuh. Und diese Pansenzotten, wie gesagt, das sind so Falten und umso besser ausgeprägt diese Falten sind, umso mehr kann eigentlich so eine Kuh später auch dann an Futter verarbeiten und aufnehmen, weil die Fläche größer wird. Wenn sie dann älter werden, bleiben sie ja immer weiter in der Gruppenhaltung. Da bekommen sie dann auch irgendwann Silage dann. Aber nicht so energiereich wie eben eine Kuh, weil eine Kuh hat ja dadurch, dass sie Milch produziert, ziemlich viel Energie, was sie verbraucht. Genau, und dann irgendwann werden sie ja noch älter und dann werden sie ja irgendwann besamt und dann kalben die Kühe halt auch. Genau.
Also schmeckt man wirklich einen Unterschied, ob man die Kühe mit Gras, Heu oder Silage füttert? Das war auch so eine der Fragen, die Roman gestellt hat.
Das ist jetzt eine Frage, die würde ich zum einen gern einmal die Zuhörer rausgeben. Vielleicht hat ja jemand schon mal den Test gemacht, weil ich selbst das noch nicht gemacht, weil ich habe mal meine eigene Milch. Es ist eigentlich in der Regel nicht so, dass ich irgendwo Milch zukaufe. Deswegen bin ich jetzt da auch nicht so, habe noch den Geschmackstest noch nicht so gemacht. Vielleicht schaffen wir das mal noch, Thorsten, dass wir nochmal eine Geschmacksreihe machen. Aber vielleicht hat es einer von den Zuhörern schon mal ausprobiert und hat da irgendwie eine Rückmeldung. Also ich glaube es ja nicht, dass da ein riesen Unterschied ist.
Weil du fütterst sie jetzt nicht rein mit Gras, Heu oder Silage, sondern bei dir ist es so eine Mischung wahrscheinlich. Genau. Silage, Heu und Gras, oder?
Ja, genau.
Ja.
Okay. Bei mir ist das, aber es gibt ja diese Heumilch, die ja immer wieder auch in.
Die ist ja nicht von der Kuh, ne?
Ja, das genau, die entsteht ja aus Heu.
Genau.
Hatten wir auch schon diskutiert, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob man da einen großen Unterschied schmeckt, aber vielleicht weiß es ja jemand, vielleicht muss ich es auch mal selber mal ausprobieren.
Das mit der Heumilch hatten wir in Folge 11, Hashtag Heuernte, haben wir darüber gesprochen.
Das ist auch schon eine Weile her jetzt, ne?
Ja. Was passiert, wenn eine Kuh zum Beispiel krank ist? Wird sie da separiert?
Also es kommt immer ganz drauf an, wie schlimm das ist.
Okay.
Also, ja. Ich beziehe es mal wieder auf den Menschen, das ist ja das Gleiche. Wenn ein Mensch nur ein bisschen Schnupfen hat, dann geht er auch nur auf die Arbeit, ne? Und hat kein Problem damit. Aber wenn er halt Fieber hat, dann legt er sich auch ins Bett. Und so ungefähr ist es auch bei den Kühen. Also wenn es jetzt nur was Geringfügiges ist, zum Beispiel, dass sie, keine Ahnung, manchmal haben sie zum Beispiel an den Klauen was, ne? Dass sie nicht mehr ganz richtig voll auftreten können. Aber das ist dann ungefähr, kann man sich das so vergleichen, wenn wir uns irgendwo an der Ecke anhauen oder wenn wir irgendwie am Nagel vielleicht was haben, also Die Klaue von der Kuh ist eigentlich der Nagel, ne? Also um das mal auch hier klarzustellen, Kühe laufen im Endeffekt auf den Zehenspitzen, ja, also nicht so wie wir auf einem Fuß, sondern die laufen, wenn wir auf den Zehenspitzen laufen würden, so laufen die.
Okay.
Wenn da was ist und die läuft ein bisschen unrund, sowas vergeht dann oft ja nach ein, zwei Tagen wieder, wenn man es ein bisschen behandelt. Ja, aber wenn sie jetzt zum Beispiel Fieber hat oder wirklich krank ist, dann wird sie bei uns auch separiert. Da kommt sie halt in so eine Strohbox, wo sie dann meistens auch alleine ist, wo sie sich dann eben wieder erholen kann und halt auch nicht den Stress mehr von den umliegenden Kühen hat. Weil Kühe haben ja zum Beispiel auch eine Rangordnung und das bedeutet halt immer auch...
Herdentiere sind, ne?
Ja, genau. Das sind Herdentiere und das bedeutet da immer auch dann irgendwo Kampf oder ja halt Stress auch, wenn die... Machtverhältnisse nicht geklärt sind, ja. Genau.
Okay.
Und da ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ab und zu auch mal was passieren kann. Also, wenn die Kühe sich untereinander erklären müssen, wer jetzt hier der Chef ist oder wer im Rang höher oder niedriger ist.
Okay.
Ja, genau. Aber,
weißt du, wer bei euch so der Chef im Stall ist?
Früher wusste ich das, wie ich noch mehr damit zu tun habe, aber wir sind in der Milchviehhaltung stark am Abstocken momentan. Und ich habe jetzt mittlerweile auch einfach mehr auch in meiner Biogasanlage mit dem Ackerbau zu tun. Deswegen habe ich nicht mehr so ganz den Einblick. Wenn man regelmäßig im Stall ist, merkt man das auch, das weiß man dann auch. Also in der Regel, Okay. Also man kennt auf jeden Fall die höheren Tiere und die niederwertigen Tiere, die erkennt man auf jeden Fall. Die Mitläufer, die
Okay. Sieht
man dann oft nicht so, aber die, man weiß dann schon, die eine geht der anderen dann doch schon mal aus dem Weg. Also das sieht man schon öfters.
Oh, okay.
Ja.
Du hast ja jetzt eben von dem Nagel gesprochen, werden die Kühe auch regelmäßig vielleicht auch untersucht? Also gibt es da so regelmäßige Untersuchungen?
Also Krankheitsuntersuchungen, dass man jetzt sagt, prophylaktisch, dass sie untersucht werden, so ist es nicht.
Sowieso Vorsorgeuntersuchungen?
Nee, nicht so. Okay. Aber zum Beispiel, was man immer wieder hat oder ständig hat, sind Trächtigkeitsuntersuchungen, da wo eben der Tierarzt feststellt, ob die Kuh jetzt trächtig ist oder nicht. Weil bei so einer Kuh sieht man das halt eben nicht so schnell, weil die halt doch ein bisschen korpulenter ist. Um zu wissen, ob jetzt eine Kuh trächtig ist oder nicht, geht es ja auch darum, ob man sie wieder besamen muss oder ob es dann eben schon geklappt hat. Das wird dann natürlich immer regelmäßig gemacht. Oder auch zum Beispiel Klauenpflege. Da kommt so ein Klauenpfleger und der schneidet praktisch die Klauen von den Kühen wieder frei. So ungefähr so, wie wir Menschen unsere Nägel halt im Endeffekt schneiden. Ja,
Pediküre.
Pediküre, genau. Sonst würden die ja auch ewig wachsen bei den Kühen. Die haben zwar einen gewissen Abrieb, wenn sie laufen und so, ne? Aber der reicht meistens nicht. Und natürlich wachsen die halt nicht perfekt in alle Richtungen gleichmäßig, sondern da ist man hier mehr und da mehr und das stört irgendwann die Kuh dann auch beim Laufen. Und genau, sowas wird dann auch regelmäßig alle halb Jahr bei uns zum Beispiel auch gemacht, dass die Kühe praktisch die Klauen geschnitten werden.
Bringen wir mal auf das Thema Milch. Wie viel Liter Milch gibt eine Kuh am Tag? So ungefähr.
Roundabout. Kommt jetzt ganz drauf an. Erstens, welche Haltung das man hat. Also im Bio ist es ein bisschen weniger, weil man ja da auch nicht so ganz das energiereiche Futter oft hat. Und bei den konventionellen auch. Und dann kommt, da ist es ein Riesenunterschied. Also meistens gibt man ja die Jahresleistung an, was so eine Kuh im Jahr gibt. Also da sind halt Zahlen zwischen 7.000 Liter im Jahr und 11.000 Liter im Jahr. Also so in der Richtung sind das ungefähr. Also ich sag mal so, wenn man gut ist, dann gibt eine Kuh 32, 33 Liter am Tag.
Oh, okay.
Ja, und wenn man halt schlechter ist, dann ist man halt nur bei 22 oder 25.
Der Roman hat noch gefragt, geben die Kühe das ganze Jahr überhaupt gleich viel Milch?
Nach einem Kalben ist es mehr und dann nimmt es eigentlich kontinuierlich ein bisschen ab. Bei mancher Kuh mehr, bei mancher Kuh weniger. Es ist auch ein Lebewesen, das ist nicht jedes gleich, ist ja keine Maschine. Also da sind auch ganz verschiedene, bei manchen geht es schnell, bei manchen langsamer. Natürlich will man es immer so lange wie möglich oben halten, ist ja klar.
Nächste Frage von Roman war, wie viel Fett hat eine Milch, wenn sie aus der Kuh kommt? Also es wird wahrscheinlich auch schwanken, ne?
Ja, also normal sind so 3,6 3,5.
So was auf so einer Milchpackung draufsteht.
Ungefähr. Genau, das ist ja eigentlich
der Durchschnitt.
Naturbelassener Fettgehalt irgendwo, ne? Also,
okay.
Also 3,5 hat man eigentlich in der Regel mindestens. Aber das schwankt auch, ja. Also das ist auch von Kuh zu Kuh unterschiedlich. Und es ist auch vom Futter her abhängig, ob man jetzt, ob man halt hier, was man halt auch füttert, ne? Und genau, also da das ist auch ein Unterschied.
Die nächste Frage von ihm war, ich gehe davon aus, dass die auf dich bezogen ist, ob du die Milch selber trinkst und ob sie vorher behandelt werden muss.
Ja, wir trinken unsere Milch natürlich selbst. Wäre schlecht, wenn nicht. Und nein, wir machen nichts damit.
Achso, trinkt ihr direkt sozusagen?
Ja, genau. Die kommt von der Kuh nach dem Melken in den Tank. Da wird sie runtergekühlt auf 2,5 Grad, auf 4 Grad, irgendwo da in der Richtung, je nachdem, wie warm das draußen ist und wie lang das die Kühlzeit hat. Und von da holen wir uns die dann und dann...
Abschließende Frage vielleicht zum Schluss, die passt vielleicht auch dann ganz gut. Wo schlafen die Kühe?
Das hat man doch auch letzte Woche schon. Also es gibt ja diese Liegebuchten Und da habe ich es auch schon mal kurz angesprochen, da schmeißen sich die dann halt irgendwann rein, manchmal tagsüber schon und manchmal meistens eben auch nachts. Und nachts ist schon ein bisschen, auch bei den Kühen so, dass es ruhiger ist. Ja, und da schlafen die dann, aber die haben nicht so diese 8 Stunden Schlafphasen wie wir, sondern eher so 4 Stunden. Und dadurch, dass es ja auch Fluchttiere sind, schlafen die auch immer nur kürzere Zeiten fest. Also
okay.
Die haben nicht so diese lange Tiefschlafphasen.
Ja. Halt aufmerksam genau. zu bleiben, genau. was um sie rum passiert.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Okay. Wenn Fragen oder Anregungen sind, gerne uns schreiben, und zwar auf info@farmcast.de oder auf Twitter. Dazu könnt ihr uns auf www.farmcast.de besuchen. Kommentare auf die gerade angesprochene E-Mail-Adresse info@farmcast.de, unter Facebook Farmcast-der-Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-podcast und auf Twitter unter Farmcast Podcast zusammengeschrieben.
Ja, und bewertet uns doch auf iTunes oder hinterlasst auch einen Kommentar gerne.
Freuen wir 5 Sterne.
Ja, freuen wir uns auch immer drüber.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.